HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Gottlos beten. Dazu lädt der Jesuitenpater und Zen-Meister Niklaus Branschen in seinem aktuellen Buch ein. Ich, Dorothee Adrian, habe Niklaus Branschen für diesen Perspektiven-Podcast im La Salle-Haus in Bad Schönbrunn besucht. Ich wollte ihn fragen, wie meint er das? Will er Gott loswerden? So viel vorab. Niklaus Branschen geht es um eine offene Spiritualität, die allen Menschen möglich ist. Um eine Mystik für das 21. Jahrhundert. Als ich im La Salle-Haus ankomme, grüßt er mich warmherzig. Er legt beide Hände vor der Brust aufeinander und verneigt sich kurz.
Ja, herzlich willkommen im La Salle-Haus Bad Schönbrunn. Wir sind hier in der Eingangshalle, sind durch ein relativ enges Tor hindurchgeschritten und hier ab der Halle öffnet es sich.
Von der Halle öffnet sich der Bau in zwei halbrunde Flügel.
Wie zwei Arme, die in die Landschaft hineingreifen und einen Kreis bilden möchten. Aber der Kreis ist nicht abgeschlossen, er ist offen.
Das La Salle-Haus der Schweizer Jesuiten bietet vier spirituelle Übungswege an. Zen, Exerzitien, Kontemplation und Yoga. Innen und außen gehören dabei zusammen, sagt Niklaus Branschen.
Wir haben den Zen-Meditationsraum gesehen, relativ geschlossen. Aber da wird nicht einfach Verschlossenheit eingeübt, sondern im Grunde eine radikale Öffnung. Und jetzt gehen wir weiter. Ich zeige Ihnen die Kapelle, die unter demselben großen Dach ist.
Eine radikale Öffnung auf was hin?
Jetzt kommt die Theologie. Das können Sie dann nachfragen. Sie sind schon herrlich.
Dann führt er mich in einen kleineren Raum und setzt sich dort auf den Boden. Ich setze mich ihm gegenüber.
Hier befinden wir uns im kleinen Meditationsraum. Menschen, die hier im Haus arbeiten, leben und auch einige aus Zug und Umgebung kommen regelmäßig, täglich hier in diesem Raum zusammen. Zur Schweigemeditation. Das ist ganz einfach. Die Menschen sitzen so wie wir jetzt, still und aufrecht. Sa-sen heißt eigentlich Sitzen in Meditation. Und dann wird der Gong angeschlagen. Ich mache das jetzt auch. Dann bekommen Sie einen Hauch vom Spirit des Hauses mit. Und wir legen die Hände aneinander, das ist Basho, verneigen uns und der Tag kann beginnen.
So meditieren Sie hier jeden Morgen. Niklaus Branschen ist dabei, so oft er kann. Denn ohne eigene spirituelle Praxis, da laufe er Gefahr, zum Guru zu werden, sagt er.
Wenn das Schweigen nicht dazu kommt, die Praxis der Meditation, dann ist die Gefahr gegeben, dass man rotiert.
Dass man es nur noch präsentiert und nicht mehr lebt.
Genau, dass man Platten abspielt.
Dann gehen wir weiter durch das La Salle-Haus. Wir laufen hier auf Steinboden. Es sind Jurasteinplatten, die Versteinerungen aufweisen.
Es ist gleichsam eine Spur von Zeitfreiheit, von Urzeiten hier in diesen Böden zu finden.
Und weiter geht es. Mehrere Stockwerke das Treppenhaus hoch. Der 84-jährige Branschen hüpft mehr, als dass er geht und klettert zwischendurch über das Geländer wie ein Junge.
Wir sind jetzt 80 Stufen draufgestiegen und befinden uns im Wohnbereich der Jesuiten, des Wohnen. 7 Jesuiten hier.
2 Fensterfronten öffnen den Blick in die verschneite Landschaft. Wir nehmen auf den Lederpolstern über Eck Platz. Niklaus Branschen zündet eine dicke Kerze an. Unser Gespräch kann beginnen.
Herr Branschen, vielen Dank, dass Sie mich so freundlich empfangen. Schon am Telefon sind Sie mir irgendwie sehr freundlich begegnet und das fand ich schön, das ist mir aufgefallen. Sie sind ja Jesuitenpater und Zenmeister. Erzählen Sie mir doch bitte, wie sind Sie Priester geworden und wie sind Sie dann zum Zen gekommen?
Ich bin im Wallis aufgewachsen. Ich bin mitten in den hohen Bergen aufgewachsen und habe mich mit 22 Jahren entschieden, Jesuit zu werden, nach langem Hin und Her. Ich habe mich gefragt, ist das der Weg Jesuitenorden? Und dann habe ich gespürt, wenn ich den Schritt nicht gehe, werde ich nicht glücklich. Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass ich glücklich werde, wenn ich den Schritt gehe. Schließlich habe ich ihn getan und ich habe ihn nie bereut. Und da kam ich hierher in dieses Bildungshaus Bad Schönbrunn und habe gemerkt, die Welt wächst zusammen, Ost und West kommen sich näher. Es ist vielleicht gut, auch die andere Seite der Welt kennenzulernen, nicht nur geografisch in diesem Fall, sondern auch religiös, spirituell. Ich bin also nicht als frustrierter Christ nach Japan aufgebrochen, sondern angeregt durch einen Impuls von einem Oberen im Orden. Zuerst kam ich zu Pater LaSalle, ein deutscher Jesuit, der Zen in Europa bekannt gemacht hat. Er hat mich dann an seinen Lehrer Yamada Roshi verwiesen und dann hatte ich sozusagen Blut geleckt. Ich bin auf den Geschmack gekommen von diesem kraftvollen Schweigen, wie es das Zen einüben lässt. Und bin dann immer wieder nach Japan gegangen. Und heute darf ich sagen, Ost und West begegnen sich in meinem Herzen.
Zum Zen kam Niklaus Branschen mit Ende 30. Aus Interesse. Und er erlebte, dass die Praxis des Zen eine Engführung überwinden könne, die das christlich-abendländische Denken in sich trage. Sommer für Sommer reiste er damals nach Japan. Im Hochsommer, wenn Japan eigentlich viel zu heiß für Touristen sei.
Also in diese waschküchenähnlichen Atmosphäre, das tropft nur so. Und da habe ich dann auch gelernt, dass man der Hitze, der schwülen Hitze nicht entgeht, wenn man sich ihr nicht stellt. Gut geschwitzt ist halb gekühlt. Und so ist es auch mit der Kälte im Winter. Gut gezittert ist halb gewärmt. Ich habe gelernt, allein von den klimatischen Bedingungen, dass es darum geht, in die Situation, in die Atmosphäre reinzugehen und sich nicht rauszumogeln und von idealem Wetter zu träumen.
In Japan ließ sich der Jesuit Branschen zum Zen-Meister ausbilden. Ob er immer denselben Meister, Yamada Roshi, besuchte, will ich wissen?
Ja, ich habe immer denselben gehabt und auch jetzt, seit vielen Jahren, seit ich hier unterrichte, begleite ich Menschen auch 10, 20, 30, 40 Jahre lang. Das gibt eine spezielle Verbindung auch, die dann trägt, die auch durch Krisen hindurch trägt.
Niklaus Branschen begründete 1993 das LaSalle-Haus, so wie es heute weiterum bekannt ist. Mit dem Schwerpunkt Zen, Meditation, interreligiöser Dialog und Exerzitien. Vor der Neupositionierung des Hauses sei es abgewirtschaftet gewesen, so wie viele kirchliche Einrichtungen damals. Niklaus Branschen sah die Chance eines Neubeginns. Als Namensgeber wählte er Hugo LaSalle, seinen väterlichen Freund und Tutor. Auch LaSalle war Jesuit und Zen-Lehrer gewesen. Er starb 1990 im Alter von 92 Jahren.
LaSalle war nicht ein Träumer, ein Fantast, ein Mensch der reinen Innerlichkeit. Er war sehr engagiert für den Frieden in der Welt.
In diesem offenen Geist, offen auch für die Wahrheiten anderer Religionen, gestaltet Niklaus Brandschen das Programm am LaSalle-Haus mit. Auch gegen Widerstände. Und er beobachtet, dass interreligiöser Dialog nicht nur Freundinnen und Freunde hat.
Ich stelle in Deutschland, aber auch in der Schweiz, in Österreich, wo ich gelegentlich etwa mit Vorträgen unterwegs bin oder jetzt mit diesem Buch Gottlos beten, dass die Reserven gegenüber anderen Traditionen nicht abnehmen, sondern eher größer werden. Aus Angst oder aus fundamentalistischen Tendenzen, ich weiß nicht, was es ist. Und da kann ich nur sagen, geht's euch noch? Merkt ihr nicht, was los ist? Spürt ihr nicht, was die Leute bewegt? Aber eine gewisse Angst, immer noch Angst, das ist ein schlechter Berater, vor dem Fremden ist gegeben. Wer sind wir denn noch, wenn die anderen auch Wahrheit haben?
Dass sich das eigene auflösen könnte, ist die Angst.
Genau, und da kann ich nur sagen, wenn wir unserer eigenen Tradition, unserer Verankerung im Christentum, wenn ich mein Christsein so schnell verliere, dann ist es nicht schade darum.
Nicht schade drum, wenn das Christsein sich auflöst, wenn es nicht getragen hat. Niklaus Brandschen hat nach einer tragfähigen spirituellen Praxis gesucht. Erkenntnisse dieser lebenslangen Suche fasst er in seinem neuesten Buch Gottlos beten, eine spirituelle Wegsuche zusammen. Komprimierte Lebenserfahrung auf 128 Seiten.
Das hat auch die Lektorin, wie sie das erste Mal das Manuskript gelesen hat, gesagt, das sei so wie die Frucht meines langen Lebens. Und so erfahre ich es auch. Es ist wirklich das da hineingeflossen, was in mir in einem langen Prozess Gestalt gefunden hat.
Dabei geht es auch um die Frage nach Gott. Im Christentum als ein Gegenüber, im Zen als das große Nichts ohne Namen.
Ein Gott, den ich anspreche, als persönliches Gegenüber, aber auch der Gott, der nicht mit einem Du, so wie wir jetzt miteinander im Gespräch sind, angesprochen werden kann. Ich kann ihn ansprechen, aber ich muss wissen, dass es immer noch mehr ist. Und all dieses Suchen und Fragen und zum Teil auch Finden ist in dieses Buch eingegangen. Jedenfalls war es mir ein Anliegen, den Menschen nicht auf Fragen zu antworten, die sie nicht haben, sondern sie in einen Suchprozess hineinzunehmen.
Das scheint gelungen zu sein. Das Buch verkauft sich bereits in der 5. Auflage. Leserinnen und Leser geben Niklaus Brandschen Rückmeldungen und auch ich frage nach.
Eine kleine Schule des spirituellen Lebens, schreiben Sie an einer Stelle. Das trifft es, finde ich, auch gut. Eine kleine Schule, weil es ist ja kein dicker Wälzer. Man kann es in einer relativ kurzen Zeit lesen, aber wenn man es verstehen will, braucht man Zeit, um die Sätze auch wirken zu lassen. Ja, ich habe gedacht, wir gehen mal die 5 Kapitel durch. Sie gebrauchen ja im Lateinischen den Begriff der Kunst. Es wäre ja die Kunst zu beten, die Kunst zu glauben, die Kunst zu leben, zu sterben und zu lieben.
Ja, diese Einteilung geht zurück auf ein altes Wort, das besagt, ich sage es zuerst Latein, übersetze es dann gleich, lex orandi, lex credendi. Also so wie du betest, so glaubst du. Da ist ein Zusammenhang zwischen Beten, wenn ich so kleinlich, kleinkariert von einer Wirklichkeit, die wir Gott nennen, rede und zu ihm rede, so ich mache das und dann bekomme ich das, dann ist entsprechend mein Glaube. Und ich habe dann weiter überlegt und gesponnen sozusagen, wie du glaubst, so lebst du. Und wie du lebst, wahrscheinlich wird es so sein, so stirbst du. Und das letzte Kapitel geht dann um die Liebe. Und es ist effektiv eine Kunst, richtig zu leben. Man kann es lernen.
Das Buch hat ja diesen Titel Gottlos beten. Der wirkte auf mich erstmal provokant. Also als wollten sie gottlos werden. Wollten Sie provozieren damit?
Sie sagen jetzt gerade so schön, als wollten Sie Gott loswerden. Das schwingt, merke ich gerade, auch im Titel mit. Gott loswerden, Gott losbeten. Also dieses Bild, das ich früher hatte von Gott und das viele haben, dieses Bild des Allmächtigen, Allwissenden, über allem Waltenden, Männlichen meistens, Bild Gottes, das bin ich losgeworden, definitiv. Insofern kann ich auch sagen, ich werde Gott los oder ich bete Gott los. Ich bete so lange im richtigen Sinn, bis ich dieses Bild los werde. Sie fragen, ob das provozierend ist. Ja, mit diesem gottlos Beten wird man nicht so schnell fertig. Es ist wie ein Koan im Zen. Koan sind Worte oder Sätze, die wir nicht mit dem Kopf lösen können, beantworten können. Fragen, die wie ein Stachel im Fleisch stehen. Und nur aus der Mitte heraus, von innen her, fällt uns eine Antwort zu.
Ich habe ja vorhin gefragt, als Sie gesagt haben, hier beginnt eine radikale Öffnung. Da habe ich gefragt, auf was hin, wenn man nicht zu Gott hinbetet? Was ist es dann für ein Gebet oder was tritt an die Stelle von diesem alten Gottesbild?
Da verweise ich stark auf meine Begegnungen mit Menschen in Japan, auch außerhalb der Zen-Halle, der Meditationshalle. Ich konnte beobachten, wie Menschen in einem Tempel vor einem Buddha innegehalten haben, die Hände gefaltet haben, still geworden sind, sich verneigt haben. Das ist eine Gebetsgeste par excellence, auch wenn diese Menschen kein Wort gebraucht haben. Aber allein zu sehen, nicht einfach so mit Stielaugen zu beobachten, was machen die jetzt, sondern mit der nötigen Diskretion zu sehen, wie sie ihrem Tiefsten, ihrer Seele, die weit ist, Ausdruck geben, ohne jetzt sagen zu können, mein Gott ist so und so und so. Sie leugnen Gott nicht, aber sie benennen ihn auch nicht explizit.
Auch Atheistinnen und Atheisten könnten also beten, beschreibt Niklaus Branschen. Wenn Beten nicht als Reden mit Gott verstanden wird, sondern als Öffnen der Seele. Ich frage weiter.
Ist diese spirituelle Anleitung, die Sie geschrieben haben, eine Öffnung für alle Menschen? Also man muss sich keiner Religion zugehörig fühlen und kann trotzdem spirituell leben. Ist das Ihr Anliegen?
Ganz klar. Es geht eigentlich um eine Mystik oder eine Spiritualität, aber ich formuliere jetzt mal um eine Mystik, die Menschen möglich ist, die allen Menschen möglich ist, vorausgesetzt, sie laufen nicht mit Stielaugen durch die Welt und wollen nicht alles in den Griff bekommen, an sich reißen, sondern lassen zu, öffnen ihre Sinne, gehen nach innen. Das ist die Voraussetzung und das ist wirklich allen Menschen möglich. Sie spüren, dass die Seele sich weitet, öffnet, im weitesten Sinn sage ich betet. Und in diesem Zusammenhang habe ich Beten oft in Anführungszeichen gesetzt. Es ist nicht das Beten im üblichen traditionellen Sinn, Beten verstanden als Reden mit Gott. Aber es ist ein Beten in dem Sinn, dass ich meiner Seele Raum gebe. Ich schaue gerade zum Fenster hinaus. Die Sonne zeigt sich. Die war auch vorher da. Aber jetzt dringt sie durch den Nebel. So ist es auch in unserem Leben. Wenn wegfällt, was wir so aufwirbeln an Staub, an Betriebsamkeit inszenieren, wenn das wegfällt. Die Sonne ist da. Sie zeigt sich.
Im zweiten Teil seines Buches gibt Niklaus Branschen Ideen für einen gelingenden Glauben. Es geht um das Vertrauen, dass alles gut ist, um Gemeinschaft und um den Sinn der Lehre.
Die Lehre ist nicht ein Loch. Die Lehre ist zugleich Unendlichkeit. Die Lehre ist das, was in allem, hinter allem ist. wir können das jetzt, öffnet sich der Nebel, wir sehen den Horizont. Das ist ein weiter offener Horizont und nichts Fixfertiges. Und wenn wir, das war gelegentlich in Gesprächen ein Thema mit Yamada Roshi, vielleicht können wir das mit dem Namen Gott bezeichnen, diese Unendlichkeit.
Vom guten Leben, da geht es um eine Tugendethik, die auch religionsunabhängig ist. Also wieder eine Öffnung und die Einladung, über etwas nachzudenken, was nicht am Christentum oder an einer anderen Religion hängt. Also braucht der Mensch keine Religion, um ethisch gut zu sein, aber vielleicht eine Spiritualität?
Das ist genau der Punkt. Ohne Spiritualität, ohne Einsicht und Erfahrung der Verbundenheit, der Vernetzung, komme ich gar nicht darauf, die Welt, und heute heißt ethisch Handeln auch eben nachhaltig, der Welt gerecht zu handeln und nicht darauf los zu wirtschaften, buchstäblich. Ich komme gar nicht auf die Idee, Sorge zu tragen zur Mitwelt und Nachwelt. Der andere Mensch ist mir nicht wichtig, weil ich nicht erfahre, dass er wie ich ist. Er ist wie du und die Tränen schmecken überall salzig und das Blut ist überall rot. Die Erfahrung der Verbundenheit gehört zu einem spirituellen Leben. Und aus dem wächst dann das angemessene Verhalten und Handeln in dieser Welt. Die Grundlage ist effektiv eine tiefere Erfahrung, dass das Leben nicht teilbar ist, dass wir alle, wirklich alle existenziell im selben Boot sitzen, mehr noch vernetzt und verwoben sind und dass wir uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir nicht angemessen handeln. Es ist schön, gut zu sein und es ist verdammt mühsam, böse zu sein. Die Erfahrung, dass ein gutes Leben, gut für die anderen und für mich, ein schönes Leben ist, das gehört dazu.
Und diese Erfahrung, dass alles Leben auf diesem Planeten, alles miteinander verbunden ist, geschieht diese Erfahrung konkret in der Meditation?
In der Meditation passiert im besten Fall nichts. Ich sage manchmal, es geht darum, nichts zu wollen und das mit ganzem Herzen. In der Meditation geht es effektiv um eine Einübung dieser radikalen Offenheit. Und dann beende ich die Meditation, gehe raus und entdecke, dass alles ursprünglich einmalig einzigartig ist, wie am ersten Tag. Da passiert das richtige Leben. Man kann unterscheiden zwischen Meditation als Haltung und als Übung. Meditation als Haltung bewährt sich im Alltag, ein achtsamer Umgang mit Menschen und Dingen. Und die Übung ist die Zeit des Rückzugs, der Einkehr, der Meditation in dieser oder jener Form. Sagen wir so, wenn ich ganz, ganz stille werde, nicht nur so eine gefühlte Stille erlebe, oh, es ist still, ganz schön still. Wenn ich diese Stille aushalte und auch das innere Reden und Fantasieren loslasse, dann entdecke ich die Stille, die gleichsam hinter der Stille ist, die mich umfängt, die mich trägt. Und dann bin ich in der richtigen Verfassung und muss nicht, ah, jetzt bin ich bereit für. Nein, ich bin mittendrin, mitten im Element. Ich schwimme wie ein Fisch im Wasser.
Der vierte Teil Ihres Buches befasst sich mit dem guten Sterben. Also Sie haben das Sterben nicht an den Schluss gestellt, sondern die Liebe kommt noch danach. Meditation und Fasten, das sind beides Übungen, die mit Loslassen zu tun haben. Und die erachten Sie als wichtig, um dann auch bereit zu sein, alles loszulassen.
Fasten, im frei gewählten Verzicht auf Nahrung von außen her, mache ich die Erfahrung, dass ich wie eine Kerze, hier haben wir eine Kerze vor uns, brenne und verbrenne, Licht gebe. Und da hat mir mal ein Freund oder ein guter Bekannter, der dieses Sterbefasten eingeleitet hat, geschrieben, er hätte ein so reiches Leben gehabt, dass er Gott nicht vor die Füße werfen möchte. Er möchte es ihm betend und fastend zurückgeben. Und für ihn stimmte das ganz und gar. Und früher wurde das auch schon praktiziert, ohne dass man vom Sterbefasten geredet hat. So gesehen ist es effektiv ein Loslassen, aber man muss auch das Loslassen wollen, am Schluss loslassen. Man hat nicht einmal mehr die Kraft, so stelle ich mir das vor, loszulassen, allenfalls sich zu überlassen.
Und den Tod ernst nehmen, welchen Stellenwert hat das für Sie?
Ich frage mich weniger nach einem Leben nach dem Tode, sondern ich versuche so zu leben, dass ich erfahre, das Leben nicht endet. Also es ist erfahrbar, dass etwas in uns ist, das unzerstörbar, ungeboren ist, auch nicht sterben kann. Und aus dem Leben, wie das dann über die Grenze des Sterbens hinaus weitergeht, das weiß ich nicht. Aber ich bekomme so eine Ahnung, das ist so reich, so voll, so erfüllend, dass es verhebt, wie wir im Schweizerdeutsch sagen, dass es verfängt, wie wir auch sagen können, dass es weitergeht.
Also doch eine Art existenzielle Erfahrung, die dann nicht vorbei ist. Weil Sie sagen ja, das Ich ist dann nicht mehr da.
Genau, und diese Erfahrung kann ich eben nicht so festmachen und sagen, jawohl, ich sehe es, es ist so, sondern sonst bin ich in diesem Ich, und solange ich um dieses Ich, das auf Teufel komm raus weiter existieren will, verharre, kann ich das gar nicht erfahren. So gesehen ist die Sicht, dass das Sterben nicht ein Erlöschen ist, ein Wegdämmern, sondern ein Durchschreiten eines Tores auf eine unendliche Weite hin, erahnbar.
Blicken Sie dem zuversichtlich entgegen? Also wird Ihnen gar nicht mulmig, wenn Sie an das Sterben denken?
Nein, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich habe auch keine Angst vor dem Leben, das ich noch habe. Warum sollte ich Angst haben vor dem Tod? Das gehört zusammen.
Sie beenden Ihr Buch nicht mit dem Tod, sondern mit der Liebe. Warum haben Sie die an den Schluss gestellt?
Es hängt doch alles an der Liebe, an der Bereitschaft zu lieben und am Wunsch, geliebt zu werden. Das ist das A und O.
Sie beschreiben da die Geste Hand aufs Herz und dass das Herz auch wie ein Kompass sein kann?
Das Herz ist der Sitz der Liebe. Das wussten die spirituellen Traditionen alle und das weiß auch die neuere Medizin. So gesehen ist Lieben wirklich eine Herzensangelegenheit. Es ist das Wichtigste, an dem werde ich schlussendlich gemessen, ob ich geliebt habe, versucht habe zu lieben. Ich möchte unbedingt noch anfügen, dass es nicht das Privileg ist, der Christen zu lieben. Oft wird dann so gesagt, ja, das Besondere im Christentum sei die Liebe. Das ist das Anliegen jeder spirituellen Tradition. Und was das Zen betrifft, wo ich mich auskenne, sage ich gelegentlich, wenn das Zen dir nicht hilft, liebenswürdiger zu werden, dann gib es auf, besser heute als morgen. Und so gilt das für jede Praxis, welcher Art sie auch ist. Wenn sie uns nicht offener, liebensfähiger macht, dann sollten wir es aufgeben. An den Früchten werdet ihr sie erkennen, die Menschen. Und die Christen und die Buddhisten.